Pascal, was kommt dir in den Sinn, wenn du den Namen Foxconn hörst?
Ist ein Auftragsfertiger im Technologiebereich, oder nicht?
Genau, so sieht's aus. Ich hätte jetzt gedacht, dass du spontan sagst, dass es sich um den Auftragsfertiger von Apple handelt. Der war ja in den, also da kennt man ihn ja eigentlich vor allem her. Bekannt aus, wie gesagt, aus der Unterhaltungselektronik. Bekannt aus Funk und Fernsehen, genau. Eigentlich ja, wie gesagt, als Auftragsfertiger für das iPhone eigentlich auch in den letzten Jahren oftmals in negativen Schlagzeilen gewesen. Aber man muss sagen, Foxconn, das ist ein Unternehmen, was sich nicht nur im Bereich Unterhaltungselektronik tummelt, sondern auch in der Automobilindustrie seit einigen Jahren. Wollen nämlich ganz stark auf den globalen E-Automarkt drängen und da ein Wörtchen mitreden unter den Großen der Branche. Und dafür will der Konzern jetzt vielleicht bei einem Traditionsunternehmen aus der Automobilindustrie einsteigen. Darüber wollen wir gleich mal sprechen und später dann auch noch über die Technologie eines anderen asiatischen Autoschwergewichts.
Was mich bewegt, der Automotive Podcast.
Ja, also Pascal, vergangene Woche berichteten verschiedene Medien, dass nämlich Nissan eine mögliche Zusammenarbeit mit Foxconn prüft. Mhm. Und zwar geht es um eine mögliche Fertigung von E-Autos der Taiwanesen in Nissans Heimatwerk Oppama. Ich hoffe, es spreche es richtig aus. Ich spreche leider kein Japanisch, aber ich würde jetzt mal sagen, es heißt Oppama. Bei dem aktuell ja kolportiert wird, ob es im Rahmen dieses Restrukturierungsprogramms, das ja vom neuen Nissan-Boss Ivan Espinosa, haben wir ja an dieser Stelle auch schon drüber gesprochen, über Nissan relativ viel sogar, weil es denen ja nicht gut geht momentan. Wie vielen anderen aus der Autoindustrie erzähle ich jetzt auch nichts Neues. Aber wie gesagt, im Rahmen dieses Restrukturierungsprogramms könnte eben dieses Heimatwerk, dieses Traditionswerk von Nissan nämlich geschlossen werden. Also es ist momentan kolportiert, dass das so passiert. Ja, das Nissan-Werk in Oppama, südlich von Tokio, das war so ein bisschen einst das Symbol für Japans industrielle Stärke, vor allem natürlich logischerweise in der Automobilindustrie, mit einer Kapazität von 240.000 Fahrzeugen jährlich und einer langen Geschichte in der Produktion, unter anderem das vollelektrische Modell Nissan Leaf, also ein bisschen das eines der Pioniermodelle, was Elektromobilität anbelangt. Ja, galt es eben lange Zeit als Herzstück der Nissan-Fertigung. Doch heute ist die Auslastung auf nur noch 40% gefallen. Also für ein Werk dieser Größe ist natürlich ein absolutes wirtschaftliches Alarmsignal, muss man an der Stelle sagen. Und deswegen wird eben auch kolportiert, ob dieses Werk vielleicht sogar am Ende des Tages geschlossen werden könnte. Und aktuell arbeiten dort 3.900 Menschen. Eine Schließung des Werks würde natürlich nicht nur die Existenzen dieser Menschen bedrohen, die wirtschaftliche Existenz, sondern natürlich auch ein ganzes Netzwerk aus Zulieferern und Dienstleistern, die sich in den letzten Jahrzehnten, also das Oppama-Werk arbeitet seit 1961, also schon eine lange Automobilherstellungstradition, kann man sagen. Und da haben sich natürlich in den letzten Jahrzehnten, hat sich ein ganzes Ökosystem natürlich an Unternehmen angesiedelt, die in diesem Werk oder die dieses Werk beliefern oder Dienstleistungen eben anbieten. Und das wäre natürlich, wenn das geschlossen werden sollte, ein teures und strategisch riskantes Manöver von Nissan und am Ende natürlich auch ein herber Rückschlag für den japanischen Traditionshersteller. So, und jetzt kommt eben ein neuer Player ins Spiel mit Foxconn. Der Auftragsfertiger, hatte ich ja schon gesagt, der will in die Automobilindustrie drängen, mit eigenen E-Auto-Plattformen, Partnerschaften mit Herstellern wie Stellantis und Mitsubishi wurden schon angekündigt. Und sie haben eine ja ganz klare Vision. Sie wollen ein globaler Player in der Elektromobilität werden. Und da gibt's ja schon einige, haben wir an dieser Stelle auch schon viel drüber gesprochen. Natürlich aus China, die zahlreichen Unternehmen, Automobilunternehmen, die in den letzten Jahren dort gegründet wurden oder auch schon eine längere Tradition haben, die jetzt auf die Weltmärkte drängen. Und genauso wollen jetzt die Taiwanesen von Foxconn da eben ein Wörtchen mitreden. Und Anfang des Jahres, als es gerade so ein bisschen um die Gespräche auch zwischen Nissan und Honda ging, haben wir hier im Podcast ja auch schon thematisiert. Genau. Da hat sich auch der Foxconn-Chef Yang Liu zu Wort gemeldet und hat schon mal öffentlich auch Interesse an Einstieg bei Nissan geäußert. Genauer gesagt, ein Einstieg über den Kauf von Renaults Anteilen. Renault hält ja derzeit noch 36% an Nissan und will diese Anteile aber verkaufen, um den eigenen Umbau zum E-Auto-Hersteller ja auch irgendwie zu finanzieren und zu handeln. Und deswegen hat der Foxconn-Chef Yang Lu da eben so ein bisschen Interesse geäußert. Auch damals wurde das alles ein bisschen dementiert, auch von Nissans Seite. Da gibt's keine Gespräche. Wie gesagt, da wollte man sich jetzt nicht so äußern. Das kam alles eher von der Foxconn-Seite, war alles auch nur Kolportage, sage ich mal. Aber da war schon mal zum ersten Mal zu hören, dass eben Foxconn da ein Interesse hat. Und jetzt wird's konkreter. Das Werk in Opama könnte jetzt für Foxconn natürlich eine Schlüsselrolle spielen, um dort eben eigene E-Autos zu produzieren. Die suchen eben aktiv, vor allem in Japan auch, nach Produktionskapazitäten. Foxconn könnte ungenutzte Linien im Opanama-Werk für eigene E-Autos nutzen. Und auf der anderen Seite würde das natürlich Nissan einige an Arbeitsplätze sichern und auch Fixkosten an der Stelle natürlich senken. Also, das wäre ein kleiner Türöffner für Foxconn, nicht nur in den traditionell verschlossenen Markt in Japan, sondern natürlich eine Produktionsbasis für die Welt aufzubauen, ohne jetzt groß erstmal eigene Investitionen in eigene neue Werke zu tätigen, was natürlich auch das Thema Geschwindigkeit und Markteintritt natürlich verbessern würde an der Stelle. Also wäre ein spannender Schritt. Man muss dazu sagen, auch hier gibt es noch keine offiziellen Bestätigungen, seien es seitens von Nissan oder von Foxconn, dass es wirklich solche Gespräche gibt und solche Ideen gibt. Das ist alles noch bislang noch Medienberichte, aber die härten sich auf jeden Fall. Und dass es Gespräche gibt, das ist relativ sicher. Das hat man ja, wie gesagt, jetzt im ersten Halbjahr schon an vielen Stellen mitbekommen. Also auf jeden Fall spannend, was da passiert. Pascal, wieder mal auch ein spannendes Beispiel dafür, wie sich momentan so die Hierarchien in der Automobilindustrie ändern, ne?
Ja, du sagst es, du hast es vorhin schon gesagt, Foxconn begleitet auch die Automobilindustrie jetzt auch schon seit einigen Jahren, ist immer mal im Gespräch, wenn es auch rund um dieses Thema, könnten Technologieplayer zu Elektroautoherstellern werden. Also Foxconn ist ja auch, korrigiere mich gerne, ja, im Gespräch gewesen, als noch so ein bisschen dieses Apple Car und dieses Apple Projekt natürlich auch im Gespräch war als Fertiger am Ende. Und ich glaube natürlich, dass jetzt gerade der Moment, und da geht's ja immer so ein bisschen auch um die Frage des Zeitpunkts, dass Foxconn natürlich als Auftragsfertiger und als großes Unternehmen die entsprechende, erstens natürlich auch das entsprechende Kleingeld hat, sowas machen zu können, ist auch klar, dass man das entsprechende Fertigungs-Know-how vielleicht noch nicht explizit in der Autoindustrie, aber grundlegend natürlich hat, ist auch klar. Und dann kommt immer ein bisschen die Frage, Gelegenheit macht Diebe. Wann ist so dieser Zeitpunkt, an dem man da wirklich einsteigt? Und jetzt wissen wir gerade, wir sind jetzt gerade an einem Punkt, an dem die Elektromobilität wirklich langsam, aber sicher aus diesem Tal der Tränen der letzten Monate wieder herauskommt. Ja, eventuell ja auch langsam mal for good. Also das wird man natürlich sehen. Aber es ist natürlich jetzt so ein Zeitpunkt, an dem sich jetzt andeutet, dass die Elektromobilität jetzt wirklich an Fahrt gewinnt. Und gleichzeitig aber, wenn eben die Gelegenheit dann aber da ist, an der einen oder anderen Stelle natürlich auch genau so ein Werk von kriselnden Autoherstellern eventuell auch zu übernehmen und damit dann entsprechende Infrastrukturen, entsprechendes Personal, entsprechendes Know-how des Personals, du hast gesagt, die Zuliefererstrukturen, das natürlich zu übernehmen, darauf aufzubauen, dann ist das natürlich für Unternehmen, die vielleicht schon seit Jahren so ein bisschen schielen, in diesen Markt einzutreten, ist natürlich schon gefundenes Fressen, ja, und eben genau diese Opportunität, auf die man dann womöglich ja schon länger irgendwie geschielt hat, schon länger gewartet hat. Insofern, du sagst es, bestätigt ist da nichts. Ich kann es mir aber gut vorstellen, einfach weil da momentan in dieser Gemengelage auf dem Markt dann doch vieles passen würde.
Ja, man könnte fast sagen, dass Foxconn sich da in Japan bei Nissan ins gemachte Nest setzt, sozusagen, und da auf die bestehenden Strukturen aufsetzt. Aber was ich an der Stelle ja irgendwie auch noch dramatischer finde, ist, eigentlich hätte Nissan ja alle Möglichkeiten und alle Chancen gehabt, selbst dieser Player zu sein, der jetzt sozusagen drängt und in diesen Markt drängt. Und wenn ich habe ja vorhin gesagt, der Nissan Leaf, eins der ersten rein elektrischen Fahrzeuge, den gibt's ja nicht erst seit gestern. Pioniere gewesen, so. Ja. Das waren sozusagen war schon eine Pionierleistung und darauf hätte man aufbauen müssen. Nur es ist, so wie wir ja hier auch schon häufiger besprochen haben und auch schon thematisiert haben, sind gerade die japanischen OEMs, was die neuen Antriebe anbelangt, ja auch lange, lange Zeit auch noch eine sehr, im wahrsten Sinne des Wortes, hybride Strategie gefahren. Vor allem natürlich auf das Thema Hybrid gesetzt. Und da auch das Thema Technologieoffenheit sehr vorherangetragen haben. Und aber eigentlich die Chance anscheinend ja verpasst zu haben, sich auf dieses Elektromobilitätspferd rechtzeitig zu setzen. Und da die gegebenen Strukturen, die sich ja in den letzten Jahrzehnten bei den ganzen OEMs entwickelt haben, auch zu nutzen, um bei diesem Thema voranzugehen. Da haben es meines Erachtens die europäischen OEMs deutlich besser gemacht. Sie sind, man sagt das, klar, sie sind auch spät dran gewesen in vielen Bereichen. Aber speziell die Japaner haben da, glaube ich, eine Chance, eine große Chance, auch aufgrund ihres Fertigungs-Know-hows und ihres Technologie-Know-hows, was ja unbestritten immer noch da ist, liegen gelassen. Und jetzt kommen andere Player, alte Allianzen zerbrechen, Renault, Nissan, das geht auseinander. Ja. Und jetzt kommt ein neuer Player mit Foxconn, kommt in den Markt und will sich jetzt sozusagen auf diese Strukturen aufsetzen. Und gleichzeitig muss ja die Frage gestellt werden, was macht jetzt Nissan? In welche Richtung geht es? Ist es jetzt sozusagen nur noch der Bereitsteller für die bestehenden Strukturen und man wickelt das Ganze ab? Oder kann man sich selber auch noch als, sage ich mal, Player für die Zukunft aufbauen? Man muss sich natürlich jetzt restrukturieren, deswegen ist dieses Programm aufgesetzt worden. Man muss schlanker werden, noch viel schlanker. Ich meine, das Thema Lean ist ja eins der Urthemen bei den Japanern.
Na klar.
Aber man muss sich in der ganzen Struktur noch schlanker aufstellen und jetzt auch irgendwo seine Lücke am Ende des Tages im Markt wieder finden.
Ja, du sagst es, die japanischen OEMs haben im Grunde genommen durch die Bank weg, vielleicht mit einer kleinen Ausnahme von Toyota, die es über die schiere Menge natürlich schon noch schaffen, sich ja im weltweiten Spiel ganz oben zu halten. Ansonsten haben einfach viele der Japaner, man könnte fast sagen, alle anderen japanischen OEMs haben, wie du schon sagst, eigentlich aus ihrem vor, ich sag mal, vielleicht 20 Jahren technologischen Vorsprung am Ende strategisch nichts gemacht. Ja, und darum geht es ja aber lange mal nicht nur um die Elektromobilität. Du weißt das sogar noch besser als ich, weil du hast dich vielfach in den vergangenen Jahren noch tiefer mit dem Thema Fahrzeugvernetzung und entsprechenden Konnektivitätslösungen befasst, wo ja auch wir selbst im Rahmen von Studien immer mal wieder untersucht haben, wie die globale Autoindustrie da aufgestellt ist. Das übrigens werden wir in diesem Jahr auch wieder tun. Vielleicht kleiner Hinweis nochmal auf die Connected Car Innovation Studie. Und auch dort haben die japanischen OEMs in den vergangenen Jahren nicht gut abgeschnitten. Also es ging ja nicht nur um die Elektromobilität, sondern Japan, das muss man so sagen, hat aus ihrem Vorsprung oder vielleicht auch aus dem Standort, ja, ein Hightech-Standort, am Ende nicht genug gemacht, um im globalen Spiel mitzuspielen, hat dann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, du hast es gesagt, den westlichen OEMs oder den europäischen OEMs kann man ja fast das Gleiche vorwerfen, außer dass man vielleicht noch insgesamt die Größe, die Marktdurchdringung und natürlich vielfach auch, wenn man jetzt an Mercedes, BMW, Audi denkt, den Premium-Anspruch und da entsprechend natürlich die Relevanz und den Ruhm irgendwo hat, das dann doch noch relativ schnell aufzuholen, da wo man vielleicht auch mal nicht ganz vorne war, was das Thema Vernetzung angeht, was das Thema Elektromobilität angeht. Gleiches scheint vielfach für die Japaner nicht zu gelten und dass man da natürlich jetzt, wie gesagt, um auf das Beispiel Foxconn zurückzukommen, dass man da jetzt natürlich ein Interesse daran hat, da einzusteigen und jetzt selbst seine Chancen wittert, vielleicht gerade diese automobile Legacy, diese automobilen Altlasten eben gerade nicht mit sich herumschleppt. Ja, trotzdem großes Unternehmen, großes Fertigungs-Know-how, große Fertigungstiefe. Gerade Taiwan ist ja für in vielen Branchen eigentlich der Standard für das Thema Auftragsfertigung. Ja, das ist ja, da geht es ja um ganz viele, viele Branchen, in denen viele Player in Taiwan ja führend sind. Und insofern, ja, also ich kann es mir gut vorstellen, dass da was draus passiert. Was heißt das dann für japanische OEMs? Ja, da muss man schon sagen, da sind die Alarmglocken, die schellen da ja schon seit einiger Zeit, muss man ja schon ehrlicherweise sagen. Ne?
Ja, nur weil du gerade das Thema Connected Car Innovation Studio nochmal angesprochen hast, ich sag mal so, um nicht jetzt zu viel zu spoilern, aber die Japaner werden dieses Jahr in unserer Erzählung von dieser Studie auch nicht die allergrößte Rolle einnehmen. Sei jetzt mal ganz, ganz diplomatisch ausgedrückt, da werden es andere sein.
Das hätte mich jetzt ehrlich gesagt, ich habe das jetzt nicht gewusst, was du gerade, das ist ja auch eine neue Info für mich sozusagen, ich stecke da auch nicht so tief drin in dem, was, und es ist ja auch noch nicht fertig,
ja.
Aber es hätte mich jetzt auch gewundert sozusagen, ja, von dem, was man in den letzten Jahren beobachten können und eben auch natürlich von den Schwierigkeiten, in denen man drinsteckt, dass man innerhalb dieser schwierigen Markt- und Gemengelage da aufgeholt hätte und jetzt plötzlich da ganz vorne, ja, mitspielt, ja, das hätte mich auch gewundert.
Genau, aber wer ganz vorne dabei mitspielt, das sind, da kann ich jetzt auch schon mal ein bisschen spoilern. Das ist jetzt aber auch keine große Überraschung für unsere ZuhörerInnen. Das sind nämlich die Chinesen. Mhm. Und über einen Player wollen wir jetzt sprechen. Was für ein Thema hast du uns mitgebracht, Pascal?
Ja, wir sprechen tatsächlich über den größten Elektroautohersteller der Welt. Allerdings nicht über das Thema Antrieb. Wir kommen zu BYD. Wir kommen zu BYD, schon seit einiger Zeit der größte Elektroautohersteller der Welt, ich habe es gerade gesagt, kommt jetzt ja auch nach und nach nach Europa und dringt sozusagen auf den Weltmarkt. Wir haben im Zusammenhang mit dem Thema Elektromobilität, im Zusammenhang mit dem Thema Volksstromer, ja, kommt von Volkswagen dann endlich die elektrische Einstiegsmobilität, den wir ja dann auch oder an einigen Stellen nicht nur wir ja irgendwo als Volksstromer bezeichnet haben, also das, was ich wirklich am Ende, die Demokratisierung von Elektromobilität, kann man sagen. Und das Thema, was ich aber heute mitgebracht habe, ist, und das passt deshalb ganz schön, ist im Prinzip die Demokratisierung vom autonomen Fahren. Wir haben letzte Woche über autonomes Fahren gesprochen, Yannick, über Moja, waren da mehr auf einer Geschäftsmodellseite als auf der Technologieseite, könnte man sagen, auch wenn wir natürlich über den Bus AD ja auch gesprochen haben. Aber ja, jetzt mal der Blick nach China und wie es dort um das Thema Technologie bestellt ist, weil wir uns ja schon auch immer fragen, wer hat gerade die Nase vorn? Ja, so heißt einer unserer erfolgreichsten Artikel auf Automotive IT. Wer hat beim autonomen Fahren die Nase vorn, wo wir eigentlich laufend Autohersteller beobachten und bei jeder Neuerung, bei jeder Weiterentwicklung das Ganze updaten. Und ja, da muss man jetzt tatsächlich auch sagen, da wird einem auch mit Blick auf den chinesischen Markt und auch mit Blick auf BYD zum Beispiel aus der europäischen Brille heraus, muss man auch da langsam vielleicht zittern, sage ich mal, wenn ich jetzt europäischer OEM wäre. Denn das, was BYD da gerade entwickeln, nämlich mit der Technologie God's Eye, auch da muss man sagen, marketingtechnisch werden da auch keine kleinen Brötchen gebacken, was da entwickelt wurde. Weil, ich habe es gerade gesagt, Demokratisierung vom autonomen Fahren, man könnte auch sagen, der Volksautopilot, um da im Bild zu bleiben des Volksstromers.
Für die Volksrepublik, meinst du?
Für die Volksrepublik. denn der Ansatz ist nicht nur technologisch spannend, sondern auch am Ende, welche Strategie dahinter steht. Aber vielleicht mal vorne. BYD hat eben in seinem Technologieportfolio den Autopiloten namens God's Eye im Angebot. Aber was sie machen ist, sie staffeln im Prinzip dieses technologische Angebot je nach Einsatzzweck und je nach Fahrzeugklasse und damit natürlich am Ende je nach Geldbeutel. Deswegen sage ich Demokratisierung dieser entsprechenden Fahrfunktion, dieser Fahrerassistenzsysteme. Denn man startet im Prinzip mit dem God's Eye C, die Einstiegsversion, 12 Kameras, 5 Radar, 12 Ultraschallsensoren, kommt da tatsächlich noch ohne LiDAR aus. Ist so ein bisschen, sagen wir mal, dieser so in dem Fall technologisch Gegenspieler zu Tesla, die ja auch auf LiDAR-Sensoren verzichten und die da mit natürlich ganz klar auch beim Thema Preis und natürlich sparen. Kommt dann wirklich in den Kleinstfahrzeugen, muss man schon sagen, zum Einsatz. Zum Beispiel auch im Dolphin Surf, so heißt er hier in Europa. Und in China ist es der Seagull, der BYD Seagull, kommt dort zum Einsatz. Dazu gleich noch mehr, denn da haben wir auch noch einen Praxistest sozusagen im Angebot. Dann gibt es den God's Eye B, da kommt dann schon ein LiDAR-Sensor zum Einsatz und erlaubt da dann im Unterschied zum God's Eye C nicht nur Autobahnfahrten mit Assistenzfunktionen, sondern dann auch schon urbaner Raum. Und dann gibt's natürlich folgerichtig God's Eye A, Das ist wirklich die High-End-Version mit drei LiDAR-Systemen. Und da wird dann wirklich Level 3 und darüber hinaus unterstützt, voll automatisiertes Fahren in ja, verschiedensten Fahrumgebungen. Das sind momentan wirklich diese drei Ausbaustufen. Und das finde ich jetzt wirklich auch strategisch einfach extrem interessant, dass BYD hingeht und sagt, okay, pass auf, wir haben im Prinzip eine Top-Version. Diese Top-Version ist auch am Ende Top-Fahrzeugen, Premium-Fahrzeugen vorenthalten. Es gibt da ein ganz spannendes Beispiel, wirklich vom Supersportwagen, der da autonom über die Rennstrecke fährt mit extrem hohen Geschwindigkeiten. Da ist dann wirklich dieser God's Eye A im Angebot. Spannend auch, weil man da auch mit unterschiedlichen Chip-Bestückungen und unterschiedlichen Rechenleistungen an den Start geht. Der God's Eye C, auch genannt Deep Pilot 100, kommt eben mit 100 TOPS daher. TOPS vielleicht an der Stelle, das sind Terra Operations per Second, also Billionen Rechenoperationen pro Sekunde. Man könnte auch so ein bisschen salopp formulieren, TOPS, die sind so ein bisschen die PS der digitalen Intelligenz. Das ist einfach die schiere Leistung, die sozusagen dahinter steht. Das heißt natürlich nicht immer automatisch mehr Leistung, desto besser. Genau wie bei PS auch. Wenn das Gesamtsystemfahrzeug mit 700 PS unter der Haube nicht umgehen kann und es da limitierende Faktoren gibt, dann kann man sich auch von 700 PS nicht viel kaufen. Aber natürlich ist es ganz klar so, mehr TOPS heißt natürlich mehr Potenzial, um am Ende Kamera- und LiDAR-Auswertungen am Ende fahren zu können. Thema Objekterkennung, Klassifikation, Fahrtplanung, Spurführung, Reaktion am Ende auf Fußgängern, Ampeln, Schildern etc. Also all diese autonomen Fahrfunktionen leben natürlich von diesen Rechenoperationen und von der Rechenleistung. 100 TOPS sind da sozusagen bei dem God's Eye C im Angebot, 300 schon bei God's Eye B und 600 im God's Eye A. Und nur mal so ein bisschen zum Vergleich. Man sagt, das Full Self-Driving von Tesla arbeitet momentan, operiert mit 144 TOPS. Ja, das ist also Teslas System im Model S, könnte man sagen, arbeitet mit 144 TOPS, was gerade mal ein klein wenig mehr ist als BYDs Einstiegsvariante. Und mit 600 TOPS arbeitet das God's Eye A, also ein Vielfaches tatsächlich von der Tesla-Variante. Wow, ja. Man sagt auch momentan, wenn man das mal so ein klein wenig vergleicht, dann dürfte das ziemlich sicher zu den leistungsfähigsten autonomes Fahrensystemen gehören, die momentan in der Branche eingesetzt werden. Vielleicht sogar das leistungsfähigste System, was momentan auf dem Markt eingesetzt wird. Und damit ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wer hat denn momentan beim autonomes Fahren die Nase vorn? Ja, da wird, muss man ganz klar sagen, BYD ein gehöriges Wort mitreden. Wir sprechen viel von Mercedes-Benz und entsprechenden natürlich auch, ganz klar natürlich auch Entwicklungen, was die Piloten angeht. Wir sprechen viel über BMW. Wir sprechen natürlich, in Amerika sprechen wir viel über Waymo. Aber BYD mit der Technologie, die einfach extrem fortschrittlich ist, das Ganze natürlich auch, und das ist ja auch interessant wieder, das Ganze basiert eben auf der Xuanji-Plattform, die ja 300 verschiedene Fahrszenarien, also vom Einparken bis Autobahn bis verschiedensten Wetterbedingungen kennt. Wir reden über OTA-Updates, über die Cloud. BYD selber spricht selbstbewusst und laut eigener Angabe über eins der größten Cloud-Datenbank oder die größte Cloud-Datenbank der Automobilbranche in China. Man sammelt unglaublich viele Fahrkilometer pro Tag und damit natürlich auch extrem viele Daten. Also von 72 Millionen Fahrkilometern pro Tag spricht BYD tatsächlich auch, weil die Regeln, was das Testen angeht, in China relativ locker sind, muss man dazu sagen. Und auch der Einsatz ist dort lockerer als hier, womit dann an der Stelle vielleicht der kleine Bummer an der Stelle: Der Einsatz dieser Technologien, der wird in Europa erstmal so nicht kommen, weil es einfach in der Form noch gar nicht erlaubt ist und da einfach noch regulatorische Hürden sind. Aber wie gesagt, kurz zusammengefasst, technologisch extrem weit, super spannend, die Strategie dahinter zu sagen, es geht hier nicht um irgendwie Top-Down-Ansatz und das kommt jetzt in unserem absoluten Premium-Modell, kommt das als erstes. Und vielleicht steht mal in 10 Jahren auch mal autonome Fahrfunktionen im kleinsten Modell zur Verfügung. Das ist ja so ein bisschen die die so eine typische Hightech, High-End-Strategie, die man vielleicht auch hier in Europa fährt. Ja, du hast dann wirklich dann zur nächsten Generation hat dann vielleicht auch dann das Fahrzeugderivat oder das Fahrzeug, die Fahrzeugklasse unter der Oberklasse dann die entsprechende Technologie und in der nächsten Generation hat es dann vielleicht dann nochmal die Kompaktklasse und so weiter. Sondern BYD sagt von vornherein, das Ganze wird dann auf unterschiedlichen Leistungsstufen sofort ausgerollt, vom Kleinstwagen, vom kleinen Kompaktfahrzeug bis hin zum Premium-Segment, werden autonome und automatisierte Fahrfunktionen zur Verfügung stehen. Und jetzt noch abschließend, und dann lass uns mal auch mal drüber diskutieren, wie du das siehst, Yannick, abschließend, unser freier Autor Wolfgang Gemoll hatte die Gelegenheit, eben in China zur Produktpräsentation dabei zu sein und auch eben mitzufahren. Und zwar, und das finde ich jetzt auch spannend, tatsächlich, dass BYD, wie man es häufig vielleicht auf entsprechenden Presseveranstaltungen dann macht, dann haut man natürlich dann sozusagen dem Journalisten, setzt man dann in die Karre mit der größtmöglichen Ausstattung und mit absolut High-End und man geht am Ende, steigt man begeistert aus dem Auto aus und sagt, wow, hat aber auch in einem 150.000 Euro Auto gesessen an der Stelle. Nein, dort gab es eine Fahrpräsentation in genau diesem BYD Dolphin Surf beziehungsweise BYD Seagull, und hat dort eben God's Eye C, also die geringste Ausbaustufe, ohne LiDAR-Sensor, 100 TOPS, also die geringste Ausbaustufe getestet. Und das Fazit ist, es hat extrem stabil und ausgereift gewirkt auf der Autobahn, hat sämtliche Manöver vom Überholen bis zum Abbremsen, bis zur Abfahrt von der Autobahn extrem gut funktioniert und zwar nur in dieser Basisversion, wie gesagt. Souveränes, berechenbares, angenehmes Fahrverhalten, also das Fazit unseres Autoren war an der Stelle, das steht anderen Fahrsystemen in nichts nach und wir reden nur über die Basisversion. Also, da kommt technologisch was auf uns zu, aber auch mit einer anderen strategischen Ausrichtung und das finde ich super spannend, Yannick.
Ja, auf jeden Fall. Also, was da technologisch möglich ist, ich sag mal, in diesen höherwertigen Varianten A und B, das ist das eine. Da sind sicherlich die europäischen und auch US-amerikanischen Hersteller und Unternehmen natürlich auch schon sehr weit. Gerade wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, über das Thema Level 4 und Demand-Mobilität, Robotaxis und so weiter. Da ist ja auch schon viel passiert und die Fortschritte sind da ja auch beeindruckend. Aber was ich auch wirklich ganz spannend finde, was du jetzt eben auch nochmal unterstrichen hast mit diesem Praxistest, der Kollege da auch in China machen konnte, ist eben diese Basisversion, dass das auch wirklich ausgerollt werden kann in der Kompaktklasse, vielleicht in der Kleinstwagenklasse am Ende des Tages auch. Und wie gesagt, du hast es ja eingangs gesagt, die Demokratisierung von autonomen Fahrfunktionen eben Vorschub leisten könnte.
Das finde ich. Ganz kurz, 21 von 30 BYD-Modelle verfügen aktuell über dieses System. 21 von 30 Modellen auf dem Markt haben dieses God's-Eye-System.
Ja, das ist beeindruckend. Das ist einfach, daran sieht man mal, das unterstreicht auch vielleicht an einer Stelle wieder, dass viele chinesische Hersteller oder auch asiatischen Hersteller da auch schon viel, viel weiter sind, einfach schon den nächsten Schritt gemacht haben und dieses System eben auch schon in Segmenten ausgerollt haben, die eben nicht das Top-Level sind, wie du es schön sagtest, gerade in einem 150.000 Euro Auto. Ich will jetzt nicht sagen, das kann jeder, das auf jeden Fall nicht, aber Mercedes und BMW haben es auf jeden Fall gezeigt, dass sie es ja auch schon in diesen Segmenten ja auch schon können und auch in auf beeindruckende Weise. Aber eben in diesem Einstiegssegment eben auch diese Funktion ausrollen. Das ist ja immer das, was wir auch hier im Podcast schon gesagt haben. Wenn das einer schafft, sowohl das Thema autonomes Fahren als auch das Thema Antriebe in diesem Segment auszurollen, in die Breite zu bringen, günstig auch anzubieten. Also natürlich darf am Ende des Tages dann so ein Dolphin Surf nicht plötzlich anstatt 20.000 Euro wieder 50.000 Euro kosten. Das ist ja klar, aber das ist ja auch da geht's ja darum, dass man da in Preisregionen kommt, die dann auch für die Einstiegsmobilität eben geeignet sind. Und das finde ich total spannend. Jetzt ist natürlich, hast du ja in deiner Ausführung auch schon gesagt, die Frage, wann kommt das hier in Europa? Ich meine, wir haben jetzt gerade wieder die Meldung gehört, dass einige Staaten und einige Organisationen auch die KI aus China, die DeepSeek-KI, wieder aus ihren App-Stores rausgenommen haben oder aus ihren Angeboten, weil es eben diese Datenschutzbedenken gibt. Und DeepSeek arbeitet mit BYD zusammen und ist auch in dem Bereich autonomes Fahren natürlich mit involviert. Deswegen ist eben die Frage, wann wird es soweit sein, dass wir hier einen autonomen Dolphin Surf irgendwie auf den Straßen sehen. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber die Entwicklung hält ja deswegen nicht an und Europa ist nicht der Nabel der Welt sozusagen, auch wenn man das viele Jahrhunderte gedacht hat. Aber gerade in diesen neuen Technologien ist es natürlich vor allem China und was da momentan abgeht, ist massiv beeindruckend und am Ende des Tages geht es ja darum, diese Technologien eben in die Breite zu bringen. Und BYD ist da schon, würde sagen, 2-3 Schritte voraus.
Definitiv. Ich würde auch so weit gehen und sagen, was das Thema diese Technologien in die Breite bringen angeht, ist BYD wahrscheinlich momentan unangefochten Nummer 1. Das kann momentan niemand so gut wie BYD. Und ich denke dann auch, wenn man mal so als Fazit zieht, wir haben jetzt häufig darüber auch im Bereich der Elektromobilität gesprochen. Ich habe auf unsere Folge rund um die Einstiegsmobilität, Einstiegselektromobilität, habe ich schon verwiesen, da haben wir drüber gesprochen. Und wenn man jetzt an das Thema eben auch autonomes Fahren, automatisierte Fahrfunktionen und ADAS-Technologien spricht, da genauso. Und dann muss man ehrlicherweise, muss man sich hier, glaube ich, auch in die Augen gucken und sagen, da werden einfach die Karten im automobilen Spiel, im globalen automobilen Spiel, werden da momentan neu gemischt. Ich glaube, ich habe es damals schon gesagt, dass ich ziemlich sicher annehmen würde, dass BYD jetzt nicht nur aktuell die meisten Elektroautos verkauft, weil es vielleicht auch gerade an vielen Stellen oder viele Hersteller noch gar nicht so weit da in die Vollen gehen, sondern ich mir durchaus vorstellen kann, dass wenn wir 2030 irgendwie über den Weltmarktführer im Bereich Elektroautos sprechen, dass das BYD sein wird. Hm. Und wenn man sich jetzt das, was wir uns heute nochmal angeschaut haben, nochmal so ein bisschen sich durch den Kopf gehen lässt, dann gilt das für andere Technologien auch. Und dann wird das für viele andere Hersteller sehr, sehr schwierig. Und vielleicht erleben wir durchaus gerade so ein wenig die Wachablösung der etablierten OEMs durch einen Player wie BYD, der in vielen Aspekten und vielen, vielen Bereichen mit ganz, ganz, ganz großen Schritten daherkommt.
Ja. Pascal, einen Punkt an der Stelle noch, den ich auch noch spannend finde, haben wir letzte Woche auch schon drüber diskutiert, als wir über Moja und VW gesprochen haben, ist das Thema Akzeptanz von autonomen Fahrfunktionen. Und man sagt ja so ein bisschen auch in Deutschland, vor allem in Europa, die Kundschaft ist da noch ein bisschen traditioneller und die Skepsis gegenüber autonomen Fahrfunktionen ist größer als zum Beispiel in China. Dann muss man sich trotzdem vielleicht ein bisschen die Frage stellen, wird sich das jetzt ändern, wenn man sieht, die Fahrzeuge in China in der Breite, sämtliche Modelle haben diese Funktionen, wird das vielleicht auch einen Effekt haben auf die Märkte in Europa, auf den Markt in Europa zum Beispiel, dass die Kundschaft am Ende auch sagen wird, die nächsten Käufergenerationen, die da jetzt kommen, ich will auch diese Funktionen in meinem Fahrzeug haben und dann natürlich auch wieder der Druck steigt auf sozusagen die Regulierungsbehörden und auf die EU zum Beispiel, solche Dinge auch zuzulassen. Das wird natürlich jetzt nicht von heute auf morgen passieren und man muss auch immer fragen, wie sehr bekommt sozusagen der Durchschnittsautokäufer hier in Europa, in Deutschland das mit, dass da gerade in China die autonome Fahrrevolution begonnen hat.
Ja, wir erzählen das doch im Podcast, Janik.
Genau, wir erzählen das hier im Podcast und deswegen sollten es die meisten Menschen in Deutschland auch mitbekommen. Genau. Das ist ja ein bisschen die Frage, ist das jetzt wirklich wird das so ein Übersprungseffekt sein, wo dann auch hier in Europa eben der Druck steigt, dass solche Technologien möglich werden? Was natürlich gut wäre an der Stelle, ist, dass die heimische Industrie hier jetzt sozusagen den Hebel umstellt und da auch, was Regularien und so weiter angeht, die nächsten Schritte gemacht werden, haben wir ja auch schon drüber diskutiert, dass da auch noch nicht alles so ganz klar ist, dass der Weg auch noch nicht komplett frei ist für sämtliche autonomen Fahrfunktionen. Und schön wäre es natürlich, wenn sowas natürlich auch von einem Volkswagen oder einem Renault oder am Ende des Tages auch umgesetzt werden würde. Aber wir haben es ja anfangs der Folge auch schon gesagt, die Hierarchien in der Autoindustrie, die verschieben sich gerade was die neuen Technologien anbelangt, gerade enorm. Und deswegen schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Aber vielleicht sehen wir ja 2027 dann in dem ID1 ein ähnliches ADAS, einen ähnlichen ADAS-Stack integriert. Das wollen wir mal schauen. Ich glaube es eher nicht an der Stelle, aber wer weiß, was die Zeit bringt.
Warten wir es ab. Ja, Janik, spannende Folge finde ich heute, weil es natürlich so ein bisschen, wir haben heute wieder mal so ein bisschen die zwei Seiten sozusagen der Autoindustrie, nämlich die alte Welt, die Traditionshersteller, die vielleicht weiterhin so ein bisschen ihre Schwierigkeit haben, vor allem wenn wir da, ich sag mal, nicht über das jetzt große Premium-Segment und Technologieführerschaft reden, sondern wirklich über die traditionellen Marken, die sich dann doch eben schwer tun, versus Entwicklungsmacht, die sich da gerade in China auftut. Das ist schon einfach sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, genauso, worüber wir nächste Woche sprechen werden. Das werden wir nächste Woche sehen.
Das schauen wir mal.
Und ich sage bis dahin und ciao.
Mach's gut, ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.